Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, warum die Proteste im Iran diesmal wirklich was auf Dauer bewirken könnten und was die Künstlerinnen und Künstler damit zu tun haben. Dann besuchen wir in unserer Reihe über besondere Bibliotheken die stolzeste Parlamentsbibliothek der Welt, die Library of Congress in Washington D.C. Wir telefonieren mit der obersten deutschen Filmlobbyistin, die uns sagen soll, was sie von der Kulturpolitik in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr erwartet und warum es eigentlich überhaupt so viel Hilfe vom Staat braucht für den deutschen Film. Und wir fragen in Südafrika nach, was die Wahrheitskommission gebracht hat, die vor 30 Jahren eingesetzt wurde, um die Apartheid aufzuarbeiten. Sie ist selbst Gegenstand der Betrachtung für Künstler geworden. Und wir fragen einen berühmten Bariton, das machen wir auch noch, was ihm heilig ist. Wieder gehen Tausende auf die Straße im Iran. Wieder kommt Hoffnung auf, dass das Mullah-Regime unter dem Druck zu Veränderungen bereit ist. Aber es reagiert wieder mit Gewalt. Die Rede ist bereits von Toten. Auslöser dieser Proteste ist die massive Wirtschaftskrise, aber es weitet sich aus, offenbar weit auch über das Thema Wirtschaft hinaus. Künstler schließen sich auch an, die Bewegung verbreitet sich im ganzen Land. Es geht ja offenbar um doch wieder mal so viel mehr. Fragen wir doch die Autorin Sheila Behshchat, wie sie die Lage sieht. Sie hat iranische Wurzeln, hat regelmäßig Kontakt ins Land und in diesem Jahr hat sie auch ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Frauen und Revolution. Hallo.
Hallo.
Ist ja nicht die erste Protestbewegung, die wir da im Iran beobachten. Könnte diese jetzt erfolgreich sein?
Das ist immer so die ganz große Frage, die man sicherlich auch dann wirklich nicht beantworten kann abschließend. Aber was wir tatsächlich beobachten können, ist, dass es eine sehr signifikante Protestwelle ist, einfach weil sie innerhalb so kurzer Zeit so großes Ausmaß angenommen hat. Also sie begann am Sonntag eigentlich mit den Basaris, diesen Menschen, die eben in den Basaren ihre Geschäfte haben, und weitete sich dann so schnell auf die Universitäten aus, auf verschiedene Städte aus, nicht nur die großen Städte, sondern auch in die Provinzen. Und die Menschen sind eben wirklich auf der Straße in sehr, sehr großer Zahl. Und ja, das Regime schickt natürlich auch wieder die Sicherheitskräfte, die sehr brutal dagegen vorgehen. Aber bisher, heute ist Freitag, bisher seit 5 Tagen gehen die Menschen weiter auf die Straße. Und dann muss man schon sagen, das hat absolut große Bedeutung.
Wie groß ist die Bandbreite tatsächlich? Ist immer die Frage, wie breit ist das? Welche gesellschaftlichen Schichten werden erfasst in diesem Fall?
In diesem Fall sind es wirklich sofort sehr viele verschiedene Menschen, die da auf die Straße gegangen sind. Wie gesagt, erstmal so die Ladenbesitzer. Das ist wirklich so, sagen wir mal, der wirtschaftliche Mittelstand im Iran, der auch natürlich selten protestiert. In den vergangenen Jahren gab es ab und zu mal einen Tag, wo sie geschlossen haben, zum Beispiel aus Solidarität mit der Frau Leben Freiheit Bewegung. Aber es ist nicht so, dass es eigentlich so eine protestierende Gruppe von Menschen ist. Dann natürlich die Studierenden. Das ist nochmal eine andere Menschengruppe, und dann sind es auch ganz unterschiedliche Menschen, die jetzt sich angeschlossen haben. Das ist natürlich immer für eine Protestbewegung der entscheidende Faktor, wie breit gesellschaftlich ist etwas aufgestellt, weil nur dann wissen wir ja auch aus der jüngeren Geschichte, wenn wir uns erfolgreiche Protestbewegungen anschauen, wenn sie breit gesellschaftlich aufgestellt ist, dann kann sie auch wirklich erfolgreich sein.
Breit gesellschaftlich aufgestellt vielleicht in diesem Moment, aber es kommt ja vielleicht auch darauf an, dass das langfristig irgendwie ist, dass da Netzwerke gegründet werden, dass es nicht gleich wieder verpufft, sondern dass es auch etwas hat, was irgendwie nachhaltig ist, was bleibt. Beobachten Sie da etwas aus den letzten Jahren, dass sich da im Laufe all dieser verschiedenen Protestwellen etwas Stabiles, ein stabiler Widerstand entwickelt hat?
Das weiß man auch, wenn man das wissenschaftlich so ein bisschen versucht zu analysieren. Je länger natürlich ein Regime Zeit hat, an der Macht zu sein, desto besser kann es sich auch in der Macht halten. Desto größer sind auch Verwicklungen, Abhängigkeiten. Im Iran haben wir ja auch ein spezielles Sicherheitssystem, das das Regime sich gebaut hat, dass es eben ja nicht nur eine Armee gibt und eine Polizei, sondern viele verschiedene paramilitärische Einheiten, die zum Teil auch in Konkurrenz miteinander stehen. Und das ist natürlich eine Strategie, die dem Regime hilft, dann auch durch sehr viel Gewalt an der Macht zu sein. Sehr viele Menschen sind finanziell, wirtschaftlich von diesem Regime abhängig. Und je länger das natürlich dann andauern kann, desto größer werden Verflechtungen, Abhängigkeiten. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass es aus aus dem Ausland natürlich auch nicht wirklich ein Land gibt, eine Regierung gibt, die wirklich diesem Regime öffentlich entgegentritt. Es gibt natürlich immer wieder Warnungen, es gibt sozusagen Verurteilungen der Menschenrechtssituation, aber tatsächlich etwas gegen das Regime macht ja niemand wirklich.
Mir fallen allerdings, weil Sie sagen, Kräfte von außen, mindestens zwei Länder ein, die wichtige Player sind im Nahen Mittleren Osten. Das eine ist Teil, auch geografisch, dieser Region, nämlich Israel, und das andere ist ein sehr, sehr wichtiger Player, nämlich die USA. Donald Trump hat ja jetzt auch schon gedroht, da einzugreifen. Welche Rolle spielt sowas?
Diese Verbindung mit Israel, auch jetzt, dass sich Israel auch wieder eingemischt hat und öffentlich ja auch durch verschiedene Institutionen verlautbaren hat lassen, dass sie diese Proteste sehr unterstützen, das benutzt das Regime natürlich. Und dass ein Donald Trump diese Protestierenden jetzt versucht zu schützen und sagt, er schreitet sozusagen ein, wenn die Gewalt gegen sie vornimmt, das ist natürlich etwas, was auch in dieser geopolitischen Situation etwas ist, was typisch Trump ist. Er sagt etwas, und das ist natürlich höchst gefährlich, eine solche Aussage, weil natürlich ein Einschreiten der USA, ein weiterer Krieg mit Israel, das wäre verheerend für diese ganze sehr, sehr fragile Region, wo wir nicht nur einen Iran haben, wo das Regime geschwächt ist, wir haben ein Syrien, das absolut auf wackeligen Beinen steht, wir haben natürlich auch Israel selbst, was in einem eigenen Krieg verwickelt ist, und damit ist natürlich überhaupt gar nicht zu spaßen.
Was ja auch auffällt bei eigentlich fast allen Protestwellen, dass Künstlerinnen und Künstler sich sehr stark engagieren, gerade auch Frauen dort sehr stark dabei sind. Welche Rolle könnten die spielen?
Diese Solidarisierung ist natürlich total wichtig. Sie findet im Moment interessanterweise ja sowohl als im Ausland als auch im Inland statt. Im Ausland hat es natürlich vor allem eine Wirkung, gerade für auch das ausländische Publikum. Also die Schauspielerin Goldschifte Farahani hat auf ihrem Instagram-Kanal mit 17 Millionen Followern, glaube ich, nicht ganz umsonst oder nicht ganz unberücksichtigt auf Englisch einen Post gemacht, wo sie sich mit diesen Protesten solidarisiert hat, wo sie nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass es schon seit 79 diesen Widerstand gibt und dass sie mit allem, was sie hat, das unterstützen möchte. Und auch Filmemacher wie Jafar Panahi haben sich solidarisiert, Rasulov. Es gibt da ganz, ganz viele Stimmen, die sich vom Ausland her solidarisieren. Und im Inland, für die das natürlich zum Teil lebensgefährlich ist, sind die Stimmen auch wieder laut geworden. Also der Rapper Tumach Salehi, der dafür ja auch schon im Gefängnis war, der dafür sogar schon in der Todeszelle war, dass er die 2022 Frau Leben Freiheit Proteste unterstützt hat, hat sich jetzt wieder solidarisiert, wieder öffentlich gemacht, dass er den Protestierenden den Rücken stützt. Es gibt den Grammy-Gewinner Sherwin Hajipur, der ja genau für seinen Protestsong den Grammy gewonnen hat. Er hat sich auch wieder öffentlich solidarisiert. Also da ist das wirklich sehr, sehr groß und sehr breit, diese Unterstützung. Und natürlich gerade aus dieser Kultur- und Kunstszene ist das, glaube ich, nochmal so etwas, was ich sagen würde, was auch diese Seele dieses Protestes ganz besonders zeigt. Weil wir sehen diese Bilder, wir erinnern uns auch an diese Bilder von Frau Leben Freiheit, wo ja der Protest in Gesang, in Tanz, es wurden die Kopftücher ins Feuer geworfen und darum herum wurde getanzt. Und so ähnlich ist das jetzt auch. Es sind natürlich ein bisschen ernsthaftere Proteste, aber trotzdem finde ich, sie tragen diesen selben Geist, der eine Verzweiflung hat und trotzdem einen großen Willen zum Leben, einen Lebensmut, die Dinge besser zu machen, die Dinge besser zu gestalten. Die Menschen rufen, wir stehen zusammen. Die Frauen, die in den Universitäten protestieren, die sagen ja so Sachen wie, nicht ich bin die Prostituierte, sondern das Regime ist die Prostituierte. Also das sind so auch diese Arten des Protestes, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube, deswegen auch so eine große Solidarisierung auch aus dem Ausland erfahren können, weil sie so anschlussfähig sind. Das ist das, was jeder Mensch auf der Welt eigentlich für sich will. Freiheit, Gemeinschaft, Sicherheit und ganz viel Lebensfreude.
Frauen in Revolution, so heißt ja auch ihr Buch. Und wir erleben ja, dass Frauen eine entscheidende Rolle spielen bei all diesen Protesten in den letzten Jahren und eigentlich ganz vorne stehen und eine Anführerrolle letztlich haben. Warum ist das im Iran gerade so? In einem Land, in einem Regime, das ja sozusagen gerade der Inbegriff ist von Frauenfeindlichkeit.
Das ist für mich absolut bemerkenswert. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz große Zäsur, die wir da 2022 gesehen haben für den Iran selber und auch zum Beispiel für mich persönlich ist es nicht so bemerkenswert, dass das Frauen waren, die da ganz vorne dabei sind, weil zum Beispiel in meiner Familie und auch in vielen anderen iranischen Familien, die ich kenne, ist zum Beispiel die Bildung von Frauen absolut wichtig. Auch die Gestaltung von Frauen ist absolut wichtig und gefragt. Und dass dann Frauen auf die Straße gegangen sind und die Männer ihnen nachfolgen konnten, das ist eine wichtige Zäsur, glaube ich, historisch, weil es auch nicht so da war bisher. Aber es lässt sich auch gut erklären. Es ist einfach, die Frauen sind einerseits doppelt betroffen natürlich von diesem Regime, das sich insbesondere gegen Frauen und ihre Selbstbestimmung stellt. Aber gleichzeitig sind sie dadurch eben durch ihre Betroffenheit genau die, die besonders zum Ausdruck bringen können, dass das eine persönliche Befreiung bedeutet, wenn dieses Regime eben fällt und wenn auch diese ganzen spalterischen Dinge, die dieses Regime in die Gesellschaft hineingetragen hat, wenn die aus dem Weg geräumt werden. Und dieses, dass Frauen Protestbewegungen anführen, ist gleichzeitig etwas, was wir nicht nur im Iran beobachten konnten, genau in der jetzigen Zeit. Kurz vor den Iranerinnen waren es 3 Belarusinnen, die den Protest gegen Lukaschenka angeführt haben, 2020. Davor waren es 2019 im Sudan Frauen, die sogar den Diktator al-Bashir gestürzt haben. Und in Polen können wir uns auch erinnern, zum sozusagen Ableben, zur Abschaffung der PiS-Regierung haben die Proteste der Frauen gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze geführt, wo sich eben auch dann viele andere Gruppen der Bevölkerung dann solidarisieren konnten. Also wir leben in einer Zeit, wo Frauenrechte ganz besonders angegriffen werden, aber wo Frauen eben sich auch besonders wehren und wo es immer mehr Menschen, eben auch Männer gibt, die verstehen, dass diese Unterdrückung von Frauen nur ein Symptom ist von einer allgemeinen Unfreiheit, gegen die sie auch kämpfen wollen.
Sagt Sheila Behzad, Autorin eines Buches mit dem schönen Titel Frauen in Revolution. Wir sprachen über das, was wir gerade im Iran erleben, die neueste Protestbewegung. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Vielleicht hatten Sie ja die Tage etwas Zeit, mehr zu lesen als sonst. Vielleicht lassen Sie sich ja sogar von Bibliotheken inspirieren. Wir nehmen Sie irgendwas mit in diesen Tagen in ganz besondere Bibliotheken, in Klöster, aber auch in den Bundestag oder auch in die große Schwester, die Library of Congress in Washington D.C. Und dort vor allem in einen Bereich, und das tun wir jetzt, in dem es viel um eine gesellschaftliche Gruppe geht, die viel zu erzählen hat und vieles davon ist sehr mitnehmend. Militärveteranen nämlich. Unsere Korrespondentin Anne Reit war für uns da beim Veterans History Project in der Library of Congress.
Monica Mohindra führt in einen schmalen Raum mit dunklen Holzregalen.
We are overlooking the main reading room.
Durch die hohen Bogenfenster blickt sie in das reich verzierte Rund des großen Lesesaals. Mit dieser Aussicht empfängt die Direktorin des Veterans History Project gerne Menschen, die ihre Geschichte erzählen möchten.
It is that aspirational moment.
Es ist dieser Moment der Inspiration, in dem sie merken, wow, meine Geschichte ist so wichtig, dass sie hier haben wollen, wo es Schriften aus den Anfängen des Buchdrucks gibt, die Gutenberg-Bibel. Vor 25 Jahren hat der US-Kongress das Veterans History Project auf den Weg gebracht, die Erinnerungen von US-Militär-Veteranen zu sammeln, zu bewahren und vor allem für nachfolgende Generationen zugänglich zu machen. Das war das erklärte Ziel der Kongressmitglieder. Sodass Menschen aus erster Hand erfahren können, was die Veteranen erlebt haben. Unverfälscht, unbearbeitet.
Unvarnished, unedited.
Zehntausende persönliche Geschichten sind bis heute zusammengetragen worden. Auf Video aufgezeichnet in der Library of Congress oder von Angehörigen und freiwilligen Helfern im ganzen Land.
Welcome to the Veterans History Project. This is Wednesday, June the 17th.
Today is Thursday, December 27th, 2007.
Persönliche Erinnerungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, aus Korea und Vietnam, dem Golfkrieg und dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Knapp 6% der heutigen US-Bevölkerung sind ehemalige Angehörige der Streitkräfte. Wir kennen sehr viel mehr Veteranen, als uns bewusst ist. Dadurch sind wir viel stärker miteinander und mit unserer gemeinsamen Geschichte verbunden. Diese Geschichte war vor allem für die Generation des Zweiten Weltkriegs von Heldenerzählungen geprägt. Auch in Büchern und Filmen werden diese Bilder transportiert, sagt Monica Mohindra. Das sei auch eine Bürde für jene, die ihre aktive Zeit in der Armee anders erlebt haben.
Today we'll be interviewing
Elia Astrid Ortega zum Beispiel wurde als Armeekrankenschwester gegen ihren Wunsch nach Vietnam beordert.
Lieutenant Ortega, here's your orders for Vietnam. And I go, oh ma'am, you must have made a mistake. I didn't volunteer. The army doesn't make mistakes. Okay. You know, you didn't say anything to the colonel. I mean, she said you're going to Vietnam. You're going.
Auch sie ist als Armeekrankenschwester eine Veteranin.
They didn't think their story mattered.
Viele Veteranen denken, dass ihre Geschichte nicht zählt, weil sie nicht gekämpft haben. Aber das Gegenteil ist der Fall.
To the truth, right?
Weiß Travis Bickford. Er stammt aus einer Militärfamilie, war im Irak stationiert und ist heute Teil des Projektteams. Er zeigt auf seine Armbanduhr.
I like to analogize it to a watch.
Alle sehen die Kampfverbände, die Zeiger der Uhr, aber wenn man in der Uhr irgendeines der kleinen Teile herausnimmt, dann hört die Uhr auf zu funktionieren. Aus dieser Vielfalt an Geschichten und Erinnerungen sind in den vergangenen Jahren unzählige Forschungsarbeiten, Dokumentarfilme und Bücher entstanden. Megan Harris berät Besucherinnen und Besucher und erinnert sich an eine Anfrage zu sogenannten Dear John Briefen im Zweiten Weltkrieg.
A Dear John letter is a letter that
diese Briefe fangen an mit Lieber John, ich muss leider mit dir Schluss machen, ich liebe dich nicht mehr. Du bist schon seit 2 Jahren weg, ich habe jemand anderen. Solche Briefe hatten wir zwar nicht, aber wir hatten jede Menge Videos, in denen sich die Männer erinnert haben, einen solchen Brief bekommen zu haben. Oder ihr Kamerad oder deren Bruder. Das war fast wie eine urbane Legende und daraus ist dann ein Buch entstanden.
On the topic.
Megan Harris liegen vor allem die Erinnerungsstücke am Herzen, die viele Veteranen dem Projekt überlassen. Tagebücher, Fotoalben, Briefe.
Because material is still precious.
Diese haptischen Erinnerungsstücke sind extrem wertvoll. Es braucht Zeit, bis man sie loslassen kann. Da stimmt einmal mehr, weil in aktuellen Konflikten weniger die Notwendigkeit besteht, Briefe oder Tagebuch zu schreiben. Ich musste meinen Mann um Briefe bitten. Ich wollte nicht nur E-Mails. Und ich bin noch nicht bereit, die für unser Projekt herzugeben.
Zu Besuch an einem ganz besonderen Ort, in einer ganz besonderen Bibliothek in der Library of Congress mit diesem Veteranenprojekt. Eine Reitwaffe für uns da in Washington, D.C.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die historische Vondelkirche im Zentrum der Stadt Amsterdam soll nun doch wieder aufgebaut werden, nachdem das zunächst ausgeschlossen worden war. Ein Brand in der Silvesternacht hatte die Kirche weitgehend zerstört. Die Amsterdamer wollen für den Wiederaufbau sammeln und denken an eine Spendenaktion nach dem Vorbild der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die 2019 durch ein Feuer schwer beschädigt wurde. Mit dem Wiederaufbau soll es in Amsterdam aber möglichst nur Monate dauern und nicht Jahre. Das ausgebombte Theater von Mariupol im Südosten der Ukraine wurde zum Symbol der russischen Belagerung. Nach einer Renovierung wurde es nun wieder eröffnet, unter pro-russischer Verwaltung. Der Künstler Hennadi Dubowski, seit 2022 offizieller Leiter des Mariupol-Theaters im Exil, kritisiert die Wiedereröffnung des Hauses als kaum zu ertragen.
Das ist reine Propaganda, ein Versuch, eine Tragödie aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Warum haben sie nicht stattdessen ein Krankenhaus so schnell aufgebaut oder eine Fabrik? Dieses Verbrechen wird nun für politische Zwecke benutzt.
Der Künstler Hennadi Dubowski, seit 2022 offizieller Leiter des Mariupol-Theaters im Exil. Das Musée d'Art Moderne in Paris hat eine Schenkung von 61 Werken von Henri Matisse bekommen, die sich im Besitz der Familie des Künstlers befanden. Das berichtet die britische Zeitung The Guardian. Die meisten Stücke, darunter Gemälde, Zeichnungen, Radierungen, Lithografien und eine Skulptur, zeigen die Tochter des Malers, Marguerite. Viele davon waren vergangenes Jahr als Leihgabe zu sehen in der Ausstellung Matisse et Marguerite. Nun wurden sie dem Museum für moderne Kunst ganz überlassen. Das ist umso bedeutender, weil Matisse es vorzog, seine Kunstwerke in der Familie zu behalten, anstatt sie zu verkaufen. Der schwäbische Volksschauspieler Walter Schultheiß ist gestorben, das berichtet der Südwestrundfunk und beruft sich auf Schultheiß Sohn. Der Schauspieler wurde 101 Jahre alt. Er stand mehr als 70 Jahre lang auf der Bühne und vor der Kamera. Anne Schmidt.
Ob im ARD-Tatort oder in Serien wie O Gott, Herr Pfarrer, Schultheiß verkörperte stets den hintersehnig humorvollen Schwaben. Mit 89 Jahren bekam er seine erste Kinohauptrolle im Film Global Player. Noch mit 93 Jahren stand er vor der Kamera, wie im Radio und auf der Bühne, oft zusammen mit seiner Ehefrau Trudel Wulle. Sie starb bereits 2021.
Neues Jahr? Vielleicht auch neues Glück für den deutschen Film, mal sehen. Eins ist klar, die deutsche Produktionswirtschaft ist in der Krise. Die Kosten, der Markt, die Konkurrenz. Und dann ist da die Kulturpolitik, von der die deutschen Filmproduzenten deutlich mehr Unterstützung erwarten, etwa durch einen Zwang für internationale Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime in Deutschland zu investieren. Und das ist noch nicht alles, was die Produktionswirtschaft in Deutschland so erwartet. Rufen wir doch bei Michelle Müntefering an, ehemalige SPD-Politikerin und jetzt Chefin der wichtigsten Lobbyorganisation des deutschen Films, nämlich der Produktionsallianz. Nicht nur guten Tag, Frau Müntefering, vor allem frohes Neues.
Einen schönen guten Tag, frohes neues Jahr.
Ebenso. Wird das ein gutes Jahr für die deutsche Filmbranche?
Wir hoffen das doch alle sehr. Wir können alle was dafür tun, dass es ein gutes Jahr wird, auch für die Filmbranche. Die Produktionsallianz wird jedenfalls ihren Beitrag dazu leisten.
Welche Bedingungen müssten denn erfüllt sein, damit es ein gutes Jahr wird für die deutsche Filmbranche?
Wir warten ja seit einigen Jahren auf die Vollendung der Filmreform in Gänze. Und wir haben aus dem letzten Jahr tatsächlich noch einiges mitgenommen. Es ist eben noch nicht vollendet. Und das bedeutet, nach dem Filmförderungsgesetz, das am Ende der letzten Legislatur noch verabschiedet wurde, dass jetzt auch als nächstes die Investitionsverpflichtung kommt, auf die wir schon so lange warten. Das wäre der logische nächste Schritt und den braucht es dringend.
Da sprechen Sie was an. Die politische Maßnahme, um Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Paramount, andere dazu zu bringen, in den deutschen Filmstandort zu investieren. Deutschland ist ein wichtiger Markt für diese Streamingdienste. Darüber wird ja schon seit Jahren diskutiert. Nun hat Wolfram Wallmer, der Kultur- und Medienstaatsminister, etwas vorgelegt, nämlich eine freiwillige Selbstverpflichtung. Daran hält er auch noch fest. Die SPD, zu der Sie ja auch traditionell gehören, will ein regelrechtes Gesetz. Der Streit ist noch längst nicht ausgefochten. Warum braucht es eigentlich unbedingt ein Gesetz? Wolfram Wallmer sagt, eine freiwillige Selbstverpflichtung wäre schneller zu haben, würde auch Geld einbringen, würde vielleicht dazu führen, dass die Streamingdienste nicht sofort klagen, hätte auch europarechtlich vielleicht ein besseres Fundament. Warum sind Sie nicht damit zufrieden?
Weil diese Selbstverpflichtung, wie sie genannt wird, in Wirklichkeit ja eine Absichtserklärung ist. Jetzt sind wir alle ins neue Jahr gegangen und haben uns alle etwas vorgenommen. Ich bin aber der Überzeugung, dass im politischen Bereich mindestens Absichtserklärungen nicht ausreichen, weil sie nicht verlässlich sind. Wir brauchen eine Verlässlichkeit und wir brauchen eben auch eine Nachhaltigkeit. Diese Absichtserklärungen sollen ja für 5 Jahre gelten. Wenn Sie mal schauen, das, was der ehemalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann noch auf den Weg gebracht hat, mit den Fördertöpfen, wie wir sie heute kennen, das sind ja die sogenannten DFF1, DFF2 und GMPF-Töpfe, da ist das so, dass die ja Ende der 2000er Jahre eingerichtet worden sind und die gelten bis heute und haben sich bewährt. So eine Absichtserklärung für 5 Jahre halte ich nicht für verlässlich. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass überall da, wo ein Gesetz umgesetzt worden ist bereits, eine sogenannte Investitionsverpflichtung, dass sie eben auch tatsächlich Investitionen vor Ort in die Standorte der anderen Filmländer auch bereits geschaffen hat.
Welche positiven Beispiele wollen Sie erwähnen? Frankreich, davon ist oft die Rede?
Ja, als Beispiel. Ja, Italien hat es auch eingeführt. Wir sind ja so spät dran in Deutschland, dass wir jetzt schon sehen können, wie es in anderen Ländern wirkt. Und deswegen bin ich auch fest der Überzeugung, dass Deutschland profitieren wird, wenn wir auch ein Gesetz einführen. Also die Empirie ist auf Seiten eines Gesetzes.
Aber wäre das dann europarechtlich überhaupt machbar, dass man die Streamingdienste dazu bringt, wirklich nur in Deutschland zu investieren, wenn es ein Gesetz gibt? Hätten Sie nicht auch die Möglichkeit, in anderen EU-Ländern dann zu investieren?
Es ist durch das Europarecht überhaupt erst ermöglicht, dass überhaupt so ein Gesetz in den Mitgliedstaaten eingeführt wird. Das ist natürlich Europarecht, das kommt aus Europa. Und da, wo es gemacht wird, da fließt es auch in die betroffenen Länder, die es machen.
Weil viele deutsche Produktionen ja oft auch zu großen Teilen gar nicht in Deutschland produziert werden, sondern eben in anderen Ländern, wo es billiger ist.
Als deutsche Produktionsunternehmen wollen wir ja in Deutschland produzieren. Wenn Sie aber einen Film machen wollen oder eine Serie und Sie haben in unmittelbaren Nachbarländern wesentlich bessere Rahmenbedingungen als im eigenen Land, dann schauen Sie natürlich auch auf diese Rahmenbedingungen. Das ist ja selbstverständlich. Und ich finde, wenn wir uns die allgemeine politische Situation, in der Deutschland ja ist, ansehen, dann spricht alles dafür, dass wir in Deutschland wirtschaftspolitische Bedingungen verbessern. Auch und besonders im Filmbereich, im Produktionsbereich. Aber wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt auch andere Teile der Wirtschaft, die sich durchaus wünschen, dass der deutsche Standort gestärkt wird. Und die aktuelle Bundesregierung hat sich ja auch genau das auf die Fahnen geschrieben. Und 2026, dieses Jahr, wird ein Jahr, in dem sich das auch beweisen muss. Wir dürfen nicht zu lange warten, weil wir sonst im europäischen Konzert, aber auch weltweit, immer weiter nach hinten fallen. Ich will aber nicht zu Anfang eines Jahres genau in eine solche Mentalität fallen, sondern ich glaube, wir brauchen mehr Zuversicht in diesem Jahr. Wir brauchen auch mehr Tatkraft und den Willen, auch tatsächlich ja etwas umzusetzen. Und deswegen neues Jahr, neues Glück, würde ich doch behaupten. Ja.
Sie wollen ja nicht nur verbindlich mehr Geld für die deutsche Filmindustrie, Sie wollen ja auch weniger Steuern zahlen, nämlich mit Steueranreizen. Das ist ja aber in einem föderalen System wie in Deutschland auch nicht so einfach durchzusetzen. Da müssten die Bundesländer, die ja auch eine wichtige Rolle spielen bei der deutschen Filmförderung, ja auch mitmachen. Auch das läuft noch nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Was erhoffen Sie sich davon?
Also Sie sprechen über das Steueranreizmodell. Das ist die dritte Säule der Filmförderung, die ja das zweite Mal bereits im Koalitionsvertrag hintereinander der beiden letzten oder der aktuellen und der letzten Regierung festgeschrieben ist. Dieses Steueranreizmodell, das sagt ja nicht, wir wollen weniger Steuern zahlen, sondern ein Steueranreizmodell zielt darauf auf eine Hebelwirkung. Das zielt darauf, dass wenn Produktion in Deutschland umgesetzt werden und stattfinden, dass es dann Anreize gibt, dass bestimmte Dinge abgeschrieben werden können von der Steuer. Wir wissen aber auch, dass tatsächlich eine Hebelwirkung eintritt. Also wenn Sie mit einer Produktion im Land drehen, dann bringen Sie ganz viel mit. Sie bringen eine ganze Crew mit. Und im Film ist das so, Sie stellen nicht, ich sag mal, eine Industriehalle hin für 30 Jahre, die 10 automatisierte Arbeitsplätze bringt im Zweifelsfall, sondern Sie kommen zeitlich befristet mit 2/3 Mensch und das letzte Drittel Mensch ist für den Menschen. Hotels, Catering, alles das, was Sie dazu brauchen. Und das wollen wir über ein Steueranreizmodell attraktiver gestalten. Und das haben so gut wie alle anderen Länder um uns herum haben das bereits. Das heißt, wenn ich jetzt eine Waldszene drehe und mache das in Bayern, weiß aber im tschechischen Wald, da kriege ich ein Steueranreizmodell, im deutschen Wald aber nicht, dann entscheiden sich eben viele, in Tschechien zu drehen.
Man fragt sich natürlich dennoch, warum braucht die deutsche Filmindustrie so viel Unterstützung vom Staat?
Film ist schon ein besonderes Wirtschaftsgut. Es sind ja nicht alle Bereiche des Films, das wissen Sie, die auch die Unterstützung brauchen. Bestimmte Projekte würden aber gar nicht das Licht der Welt erblicken, wenn es eben eine besondere Förderung nicht gäbe. Insbesondere das Kino, das wir auch als Kulturort natürlich wollen und fördern wollen. Große Serien, die sich ganz viel vornehmen, könnten überhaupt nicht realisiert werden. Das ist übrigens nicht nur im deutschen Film so, sondern auch in Hollywood. Da gibt es andere Möglichkeiten der Unterstützung, aber auch die großen Hollywood-Blockbuster, die gibt es nicht einfach aus dem Portemonnaie eines Produzenten.
Da gibt es aber mehr private Investoren. Brauchen wir mehr privates Geld, was in den deutschen Film gesteckt wird?
Also sicherlich kann man auch darüber sprechen und muss man auch darüber sprechen, wie man auch für Investoren attraktiver wird. Auch Banken zum Beispiel. Wer finanziert eigentlich heute noch solche auch teilweise risikoreichen Projekte? Auch das ist wichtig, dass sich auch Banken nicht nur für Baukredite interessieren, sondern eben auch für Filmprojekte. Und wir sehen ja am Ende, und das ist eben das, was den Film auch besonders macht, es sind ganz viele Gewerke, die am Ende von einer Produktion profitieren. Von der Kostümbildnerin oder vom Kostümbildner über den Regisseur bis zum Beleuchter. Das ist wirklich ein großes Gesamtkunstwerk, einen Film zu produzieren. Und deswegen lohnt sich das auch insgesamt ökonomisch am Markt. Und was natürlich dazu kommt, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wenn ich die deutsche Filmwirtschaft, die deutschen Produktionsunternehmen langfristig wettbewerbsfähig halten will, dann gibt es dafür einen besonderen Schlüssel zum Wachstum. Und der heißt Rechte, Rechte, Rechte. Wir wollen nicht zu einer verlängerten Werkbank werden von internationalen Auftraggebern, sondern wir wollen uns selber weiterentwickeln. Wir brauchen Innovationskraft in Deutschland für deutschsprachige Filme und Serien, für unabhängige Produzenten.
Das heißt, die Rechte sollten bei den Produzenten bleiben dürfen?
Unbedingt. Das ist das wichtigste Wirtschaftsgut, das Produzentinnen und Produzenten tatsächlich haben.
Die Forderung an die Politik auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dieses neue Jahr vielleicht auch Gelegenheit, selbstkritisch zu schauen auf die deutsche Produktionswirtschaft, auf das, was dann wirklich bei rauskommt, welche Filme in die Kinos kommen, zu den Streamingdiensten kommen, ins Fernsehen kommen. Was würden Sie sich noch wünschen? Was sollte die Produktionswirtschaft noch liefern, auch inhaltlich, damit die Menschen sich wieder mehr begeistern für den deutschen Film?
Ja, vielleicht darf ich einmal kurz auf das vergangene Jahr dann doch nochmal blicken. Wir hatten ja für das deutsche Kino am Ende des Jahres doch einige Erfolge. Wir hatten ein recht gutes deutsches Kinojahr, in dem wir gesehen haben, dass deutsche Produktionen tatsächlich auch wieder ganz vorne dabei sind und das Interesse der Zuschauer auch treffen. Der Chef der Filmförderungsanstalt, der Direktor Peter Dinges, hat es noch so gesagt, dass auch Nostalgie dabei eine Rolle spielt. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern wir brauchen die Innovationskraft und die kommt eben daraus, dass wir eben auch gute Bedingungen vorfinden.
Michel Müntefering, Sie beziehen sich ja offenbar auf die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Kinofilmreihe. Jetzt im letzten Jahr gesehen mit dem Kanu des Manitou, Schuh des Manitou, damals vor auch schon wieder über 20 Jahren. Das ist so ein Erfolgsrezept, da gibt es ja auch andere Beispiele. Aber jenseits dessen, das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil. Was würden Sie sich denn nun wünschen für den deutschen Film in allen Ausspielwegen, die es da so gibt, Streaming, Kino, Fernsehen? Was sollte noch kommen, um eben tatsächlich die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zu begeistern?
Ich wünsche mir eine große Vielfalt, die es auch weiterhin geben soll. Ich weiß nicht, Sentimental Value, das ist auch zum Beispiel einer der Filme von den Komplizen. Barack Obama hat ihn übrigens auf seiner 2025er Favorite Movie List mitgenannt. Das fand ich schon ziemlich toll. Wir haben natürlich das Kanu, was Sie angesprochen haben. Wir haben Stromberg, die Schule der magischen Tiere als Kinderfilm. Was ich mir wünsche, ist, dass wir wieder größer denken im deutschen Film, dass wir auch ein Stück weit an den Filmstandort glauben. Denn wir haben Weltpotenzial, kreatives Weltpotenzial in Deutschland. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich das jeden Tag erlebe und sehe. Und dieses Potenzial zu heben, darum geht's. Und kluge Politik hilft uns dabei.
Dann schauen wir doch mal. Ihre Partei ist ja auch dabei bei der schwarz-roten Koalition. Stellt sogar den Finanzminister. Und auch der Staatssekretär Björn Böning ist ja Ihr Vorgänger. Also eigentlich hätten Sie doch beste Drähte, oder?
Ich bin ja nicht mehr im Deutschen Bundestag, bin jetzt in einer anderen Rolle und auch überparteilich dezidiert unterwegs. Ich habe ja auch in verschiedenen Konstellationen der Politik gearbeitet. In der Großen Koalition mit am Kabinettstisch gesessen, noch mit Angela Merkel, dann in der Ampelkoalition. Und jetzt haben wir wieder eine Koalition aus CDU, CSU und SPD. Und wir brauchen alle demokratischen Parteien, weil Film etwas ist, dass die Gesellschaft auch ein Stück zusammenhält. Und wenn Sie gerade gefragt haben, was ich mir wünsche für das Jahr 2026, dass deutsche Filme, Serien, Erzählungen aus Deutschland auch ein Stück weit zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen können.
Das sagt Michelle Müntefering, die Cheflobbyistin der deutschen Produktionswirtschaft, Geschäftsführerin der Produktionsallianz, zu Beginn dieses neuen Jahres mit Blick auf die deutsche Filmwirtschaft im Jahr 2026. Wir haben es gehört, es gibt einiges noch, was uns beschäftigen wird. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch. Gutes Jahr wünsche ich Ihnen.
Ihnen auch. Man würde sich ja zu Beginn des Jahres ja schon was wünschen, darf man sicherlich auch, zum Beispiel mehr Frieden, mehr Versöhnung. In einer Reihe stellen wir vor, wie Künstler, Künstlerinnen mit diesem Thema umgehen, mit Frieden und Versöhnung. Zum Beispiel Südafrika, die Wahrheitskommission, die die Apartheid aufarbeiten sollte und zur Versöhnung und Befriedung der Gesellschaft beitragen sollte. 30 Jahre danach hat sich Leonie March für uns umgehört.
Als ich ankam, ließ der Schauspieler vor, legten sie einen Reifen um seinen Hals, schütteten Benzin darüber und zündeten ihn an. Es ist eine Zeugenaussage vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. William Kentridge führt 1997 in diesem Multimedia-Stück Ubu and the Truth Commission Regie, verbindet absurdes Theater mit dem Horror der Apartheid. Das Stück wird zu einem Standardwerk für junge südafrikanische Künstler wie Siyabonga Mthembu.
Wir haben es studiert und betrachten nun im Nachgang die Arbeit der Kommission und die Resonanz in der Kunstwelt. Wir stellen die alten Originaldokumente in den aktuellen Kontext.
Mthembu äußert sich gegenüber den Berliner Festspielen, wo er 2016 die Performance Ubu Never Loved Us auf die Bühne bringt. Die Truth and Reconciliation Commission verkommt in dieser kritischen Bilanz zum Total Refreshment Center. Wohlfühloase statt Tribunal.
Das war damals ein anderes Südafrika als heute. Ein wunderschönes Südafrika präsentierte sich der Welt und kehrte dabei die Probleme unter den Tisch.
Viele Theaterproduktionen stellten damals Aussagen im Wortlaut in den Mittelpunkt. Heute ist es die Frage, ob die Opfer auch wirklich gehört wurden. Künstler könnten mehrere Rollen spielen, sagt Ismail Mohammed im Rückblick. Sie könnten Bewusstsein schaffen und zur Heilung beitragen. Mohammed gehört zum Urgestein der südafrikanischen Kulturszene. Der Aktivist und Theatermacher hat über viele Jahre das nationale Kunstfestival geleitet.
We used the slogan, "Culture is a weapon of our struggle."
Früher hieß der Slogan, Kultur ist eine Waffe in unserem Freiheitskampf. Als Nelson Mandela und Desmond Tutu 1994 den Begriff der Regenbogennation prägten, wandten wir uns Themen wie Versöhnung zu. Das Theater öffnet einen Raum, in dem wir gemeinsam weinen, lachen und erkennen konnten, dass durch uns alle eine Menschlichkeit fließt. Das trägt zur Heilung unserer tief verwundeten Gesellschaft bei. Kultur ist heute nicht mehr eine Waffe, sondern eine Medizin, die wir zur Heilung benötigen.
Doch die Heilung bleibt unvollkommen. Gesellschaftliche Ungleichheit spaltet Südafrika bis heute. Längst nicht alle Opfer wurden angehört. Von ihren Aussagen vor der Kommission bleibt nur ein Berg Papier.
Truth and Reconciliation Commission, Date 020506, Name Catherine Mnangeni.
Schauspieler Tony Miyambo verliert sich in Commission Continua in den bürokratischen Details. Das Stück kommt 2023 im Johannesburger Center for the Less Good Idea auf die Bühne. Eine Abrechnung mit einer regelrechten Kultur von Kommissionen, die in Post-Apartheid Südafrika entstanden ist.
Where is the voice of the victim? Lost.
Die Stimme der Opfer verloren im Abschlussbericht. Und schon folge der nächste, bilanziert Miyambo. Viel Papier und kaum Konsequenzen. Auf Gerechtigkeit warten viele Opfer bis heute, während Täter von der Amnestie im Versöhnungsprozess profitierten, heißt es bei der Premiere von Under the Shade of a Tree, I Sat and Wept.
They were not charged, they were not imprisoned. This amnesty thing was something new that South Africa was trying to...
Das Theaterprojekt von Künstlerinnen und Künstlern aus Südafrika, Kosovo und Deutschland stellt grundsätzliche Fragen. nach Amnestie und Strafe, wie der Kreislauf von Gewalt unterbrochen werden kann, unter welchen Voraussetzungen Vergebung möglich sei, sagt Greg Homan, künstlerischer Direktor der Market Theatre Foundation in Johannesburg.
Das Stück spricht politisch wichtige Momente in Südafrika und im Kosovo vor 30 Jahren an. Es ist also eine Reflexion der unterschiedlichen Prozesse in diesen beiden Ländern. Aber sie sagen auch viel darüber aus, wo wir gerade weltweit in Bezug auf Fragen von Vergebung, Versöhnung und Wahrheit stehen. In der gegenwärtigen Situation in Amerika, der Politik Europas und so weiter.
Die historischen Originalstimmen bilden die Grundlage dieser Betrachtung. Als würden sie mahnen, nach 30 Jahren endlich Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.
Leonie March über Versöhnung auf der Bühne. Und Frieden und Versöhnung beschäftigt uns auch am Samstag. Wir wollen dann wissen, was der unvergleichliche Reinhard May dazu beigetragen hat.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Das fragen wir einen sehr berühmten Bariton, nämlich Christian Gerhaha, ein Mann, der weltweit gefeiert wird und ohne den im Klassikbetrieb eigentlich gar nichts mehr geht. Übrigens auch jemand mit einer immensen Bandbreite von Wagner über Schumann bis hin zu Wolfgang Riem, der ihm übrigens direkt auch Werke widmete. Christian Gerhaha.
Also sind mir zwei Dinge heilig. Das eine ist persönlich, das ist meine Familie. Und das andere ist dann doch mittlerweile die Wahrheit. Als Jugendlicher und als Aufrührer, der ich auch mal war, mittlerweile bin ich ja so nicht mal mehr Establishment, sondern all. Also denkt man, Wahrheit ist eigentlich was sehr schwer Fassbares und eigentlich ist Wahrheit völlig relativ, weil man kann es ja eh nicht sagen, was ist wahr. Aber es gibt schon eine Haltung dazu und das ist Wahrhaftigkeit. Und die Künste können nicht überleben, wenn sie nicht wahrhaftig sind. Und ich glaube, wir sehen, dass unsere Welt auch ins Wackeln kommt, wenn die Leute sich einfach einer Wahrheit hingeben, die ihnen gerade so in den Händen zerrinnt, wie sie ihnen verfügbar, richtig verfügbar erscheint. Ich finde, man sollte hier ein bisschen mehr einfordern, von nicht nur von Leuten, die man nicht beeinflussen kann wie in Amerika, sondern auch in unserem Land, dass man sich nicht bieten lässt, dass man mit irgendwelchen Unwahrheiten abgespeist wird, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, also um zum Beispiel auch Kultur und öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radiosender, dann muss man sich nicht alles bieten lassen. Ich finde, da kann man schon mal sagen, was hier nicht mehr richtig ist, auch wenn der Radikale sagt, es ist relativ, es ist Wahrheit, es ist nicht definierbar. Unwahrheit ist ziemlich schnell definierbar.
Du mein Holder Abendstern, folgst ich immer dich so gern.
Also Heiligkeit in der Kunst gibt es für mich schon eigentlich. Und ich glaube, das ist, hängt damit zusammen, dass man sich selbst und seine eigene Lebenswirklichkeit und sein eigenes Empfinden nicht zu sehr einzubringen versucht, sondern dass man versucht, Kunst als Interaktions- und Kommunikationsform zu erhalten. Wenn man das nicht tut, dann wird es entweder sehr subjektiv und schwer zugänglich und auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schal, denn so interessant sind die Leben von Darstellern und Künstlern an sich nicht, sondern es ist das, was zwischen den Menschen passiert. Das ist interessant. Und das andere ist, dass es auch sehr schnell in Richtung Unterhaltung geht. Und das ist die ernste Kunst nicht. Also ich finde, hier gibt es noch eine Unterscheidung, die aufrechterhalten werden muss zwischen ernsthaft und unterhaltend. Und das hat nichts mit Besserwisserei oder mit elitärem Gehabe zu tun, sondern es ist eine Sicht, die Welt zu sehen. Die unterhaltende Kunst versucht, die Schwere des Lebens nicht zu sehr im Mittelpunkt zu stehen, sondern fast sie auszuklammern. Und die ernsthafte Kunst versucht, gerade diese Schwere des Lebens oder das, was den Menschen in seinem täglichen Kampf ausmacht, zu reflektieren und es nicht auszuklammern. Es sind zwei konträre Arten, mit der Lebenswirklichkeit umzugehen, und zwar in einer reflexiven Art. Und ich finde, die sollte man grundsätzlich noch unterschieden lassen.
Der Sänger Christian Gerhaha über das, was ihm heilig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist im neuen Jahr wie im alten.
Die Feuilletons befassen sich skeptisch und besorgt mit künstlicher Intelligenz. Das internationale Finanzsystem beruht heute vor allem auf einer Annahme. Die KI-Modelle werden stetig besser. Aber da gibt es berechtigte Zweifel, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Felix Stephan paraphrasiert den US-amerikanischen Neurowissenschaftler Gary Marcus, der besonders große Zweifel hegt. Marcus' Argument lautet im Kern, dass Large Language Models, anders als Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg behaupten, eben nicht immer besser werden, sondern letztlich eine Deckelung erreichen werden, die Kurve also schon bald abflachen wird. Und dass deshalb zweitens die häufigen Fehler und Halluzinationen der KI-Modelle keine Kinderkrankheiten sind, sondern bleiben werden. Und dass drittens das Erwachen an den Finanzmärkten böse sein wird, wenn diese Entwicklung nicht mehr zu leugnen ist. Im Grunde steht hier Behauptung gegen Behauptung. Die KI-Profiteure versprechen das Blaue vom Himmel, während die KI-Kritiker schwarz malen, dabei allerdings, so der SZ-Autor Stephan, auf ein Faktum verweisen können. Zum ersten Mal ist die Verbesserung zwischen dem neuen ChatGPT-Modell, ChatGPT-5, zu seinen Vorgängern geringfügiger, als es jeweils die Abstände zwischen den Modellen 2, 3 und 4 gewesen sind. Zuletzt hat Ilya Sutskever, einer der Gründer von OpenAI, in einem Interview gesagt, dass die Skalierung der Large Language Models in eine Sackgasse münden werde. Sollte es so kommen, wird Nvidia weniger Chips verkaufen, wird die Baubranche weniger Datencenter und Stromtrassen bauen, werden Meta, Google und viele andere Unternehmen ihre Gewinnprognosen anpassen müssen. Nicht auszuschließen, dass Staaten ihre Wachstumsaussichten nach unten korrigieren. Während Sie jetzt möglicherweise beunruhigt an die dominante Rolle denken, die KI-Konzerne in ihrem Portfolio spielen, schlagen wir schon mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf. Unter dem Titel »Bevor die KI unsere Demokratie verschlingt«, konstatiert Carsten Broster, der Hamburger Senator für Kultur und Medien, KI-Inhalte sind, auch wenn das vielen nicht bewusst ist, ein selbstverständlicher Teil unserer Mediennutzung geworden. Die Technologie schöpft mit beinahe unbegrenzten Verarbeitungskapazitäten aus dem endlosen Pool menschlich geschaffener Inhalte, ohne sich an deren Vergütung zu beteiligen und ohne Verantwortung für die neu entstehenden Inhalte zu übernehmen. Die Geschwindigkeit, in der diese einmalige Melange aus kapitalistischer Landnahme, intellektueller Enteignung und kultureller Kolonisierung entsteht, ist atemberaubend. Langfristig wird entscheidend sein, dass wir in Europa wieder eigene Technologiekompetenz entwickeln. Carsten Broster in der FAZ. Während SZ und FAZ also über die KI schreiben, lässt die Tageszeitung die KI selbst schreiben und erklärt vorab, künstliche Intelligenz wird unser Leben produktiver machen, haben sie gesagt. Na, dann probieren wir das doch mal aus. 365 KI-generierte Impulse für ein ausgeglicheneres 2026. Der Impuls für den 9. Februar etwa lautet Klima retten, Klammer auf, später, Klammer zu. Für den 8. Mai diktiert die KI Demokratie leben. Und geradezu lebenswichtig ist ihr Impuls für den 21. August. Er lautet Luft holen. Halten Sie davon, was Sie wollen. Und genauso von dem Taz-Artikel, wenn ich meine Freund, Doppelpunkt innen, eine Fotze nenne, ist das als Kompliment gemeint, auf den wir aus Rücksicht auf sensiblere Gemüter nicht weiter eingehen. Dafür empfehlen wir den FAZ-Artikel »Dem Pudel die Zitrone zugeworfen«. Anne Dresbach beleuchtet das Verhältnis von Thomas Mann zu seinen Hunden und was das mit seinem Verhältnis zu Männern zu tun hatte. Im Sommer 1950 begegnete Mann dem jungen Kellner Franz Westermeier seiner letzten großen Infatuiertheit. In einem Gespräch mit Erika Mann versuchte er, diese Regung zu entschärfen. Das Wohlgefallen an einem schönen Pudel sei nichts sehr Verschiedenes, viel sexueller sei dies auch nicht. Zuletzt praktische Lebenshilfe in zwei Worten. Die SZ titelt »Lachen hilft«.
Arno Zessek aus den Feuilletons vom 3. Januar. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast mit Wladimir Balzer.